Hohelied 2, Abvers 8. Horch, mein Geliebter, siehe, da kommt er, springt über die Berge, hüpft über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem Jungen der Hirsche. Siehe, da steht er hinter unserer Mauer, schaut durch die Fenster, blickt durch die Gitter. Mein Geliebter hob an und sprach zu mir, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Denn siehe, der Winter ist vorbei, der Regen ist vorüber, er ist vergangen. Die Blumen erscheinen im Land, die Zeit des Gesangs ist gekommen, und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Land. Der Feigenbaum rötet seine Feigen, und die Weinstöcke sind in der Blüte, geben Duft. Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Meine Taube im Geklüft der Felsen, im Versteck der Felswände, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Fangt uns die Kleine, die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge sind in der Blüte. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der unter den Lilien weidet. Bis der Tag sich kühlt und die Schatten fliehen, wende dich, sei mein Geliebter gleich einer Gazelle oder einem Jungen der Hirsche auf den zerklüfteten Bergen. Auf meinem Lager in den Nächten suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich will doch aufstehen und in der Stadt umhergehen, auf den Straßen und auf den Plätzen, und will den suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen. Habt ihr den gesehen, den meine Seele liebt? Kaum war ich an ihnen vorüber, da fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ich ergriff ihn und ließ ihn nicht los, bis ich ihn gebracht hatte in das Haus meiner Mutter und in das Gemach meiner Gebärerin. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschen des Feldes, dass ihr weder weckt noch stört die Liebe, bis es ihr gefällt. Bis soweit. So wie ich auch, als wir anfingen mit diesem Buch, gesagt habe, das wiederhole ich auch heute Abend gerne, ist es mein Anliegen, aus diesem Buch praktische Belehrungen zu lehren, zu teilen, zu lernen auch. Es gibt eine prophetische Bedeutung hier in diesem Buch. Es geht auch über eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, eine Beziehung der Liebe. Und das Hauptthema dieses Buches ist dann auch Liebe. In prophetischer Hinsicht stellt das Buch uns vor, die Liebe vom Herrn Jesus zu seinem irdischen Volk, oder genauer gesagt Jerusalem. Aber wenn ihr da etwas weiter darüber wissen wollt, dann empfehle ich sehr das Buch von Werner Mücher. Er hat darüber etwas geschrieben und das ist sehr lesenswert. Aber so wie gesagt, ich will mal gerne die praktische Belehrungen dieses Kapitels mit euch teilen. Denn es geht um auch, und das ist wichtig, unsere Beziehung zum Herrn Jesus. Unsere Liebe zu ihm und seine Liebe zu uns. Und dann kommt es darauf an, wie ist es, wie steht es um unsere Beziehung zum Herrn Jesus? Wir hatten vor einigen Wochen ein Jugendwochenende und da war ein junger Mann, ja, der war sehr angesprochen worden. Und eigentlich, ja, er wollte doch mal gerne auch für den Herrn leben gehen. Aber Ja, er hatte so gerne noch das Fußballspiel. Er ging so gerne zu seiner Favoritenmannschaft und das mal zu sehen. Und war das so falsch, dass er es nicht mehr konnte dann? Ich fragte ihn, warum machst du das? Ja, für den Kick. Das bringt etwas, so mit viele, viele tausende Menschen da im Stadion zu sein. Und seine Mannschaft mal zu sehen und begeistert zu werden. Ja, er hat auch eine Freundin, der, sie war gläubig, aber ja, sie wollten auch zusammen wohl weiter suchen. Auch doch ein Verlangen hatten sie, für den Herrn zu gehen, aber ja, da war dann doch dieses, dass das so wichtig noch war. Und wovon ich sie fragte, ja, ist das so schlimm? Ich sagte, deine Freundin, du liebst sie. Ja, ja. Wenn du zu deiner Freundin sagen würdest, ja, ich liebe dich, aber das gibt noch ein Mädchen, das dich auch so liebt. Wirklich, das ist auch ein sehr liebes Mädchen. Zieht mich auch mal an. Was würde deine Freundin sagen? Ja, sie würde doch sehr enttäuscht sein, sagte er. Gerade so ist es mit dem Herrn Jesus. Er ist sehr enttäuscht, wenn du, und es geht jetzt gar nicht mehr über junge Leute, wenn du und ich sagen, Herr Jesus, wir lieben dich, aber es gibt noch so viel Schönes in dieser Welt, das liebe ich doch auch eigentlich. Und das ist für jeden von uns etwas anderes, kann das sein. Worum es geht, ist eine ganz entscheidende Haltung von Liebe zum Herrn Jesus. Und das wird nicht gefordert. Wenn Liebe da ist, dann ist diese Übergabe, diese Hingabe, ist auch da. Aber es kann sein, dass es doch in unserem Leben, alt oder jung, eine Zeit, eine Periode, es gibt, dass wir doch eine bestimmte Entfernung mal spüren. Dass unsere Beziehung zum Herrn Jesus eigentlich nicht so ist, wie wir uns es wünschen. Habt ihr das wohl mal? Vielleicht jetzt? Oder ist es bekannt aus deinem Leben? Ja, ich habe doch auch meine Zeiten, das ist alles ein bisschen so, ja, ist mir ein bisschen egal. Ach, das Wort, das spricht mir auch nicht so zu meinem Herzen und Beziehungen zu den Geschwistern. Na ja, gut, wir sehen uns. Aber weiter gibt es so viel Schönes in dieser Welt. Dann gibt es da Entfernung. Und ich denke, dass wir hier das, was wir gelesen haben, wo wir angefangen haben, das so ist. Da ist die Braut, ist da. Und wir haben das gelesen, sie sagt, horch, mein Geliebter. Wenn man das so hört, horch, mein Geliebter, dann ist da ein bestimmter Abstand schon, ja? Hören kann man schon von weitem her. Man kann etwas hören. Man kann eine Stimme hören, eine bekannte Stimme hören. Und kann sagen, ah, das ist er oder das ist sie. Man hört noch nicht, was gesagt wird, aber die Stimme schon, die ist bekannt. Horch, mein Geliebter. Und dann sieht er, dann sieht sie ihn. Siehe, da kommt er, springt über die Berge, hüpft über die Hügel. Also, ihre Ohren sind wieder auf ihn gerichtet worden, weil er gesprochen hat. Er hat seine Stimme lauten lassen. Und jetzt sieht sie ihn auch. Und wie? Er springt da über die Hügel, über die Bergen. Und ich denke, dass wir daraus das lernen können, dass für der Herr Jesus, wenn wir vielleicht mal ein bisschen so uns entfernt haben von ihm, vielleicht durch Probleme, Schwierigkeiten, Sachen, wovon wir sagen, Herr, wie kannst du das machen? Warum? Das ist fast eine Entscheidung für den Herrn, die wir mal gemacht haben. Ein bisschen ja, nachdenklich werden darüber. Ist es wohl eine gute Entscheidung, die wir gemacht haben? Er, der gesagt hat, ich nehme alle eure Sorgen auf mich. Und jetzt, unsere Sorgen sind so groß. Unsere Probleme, unsere Nöte, wir können sie nicht mehr übersehen. Und dann kommt er und er springt über die Hügel, über die Berge. Wir sollen wieder auf ihn hören, auf ihn sehen. Denn, und das ist so wichtig, für ihn gibt es keine Probleme. Für ihn gibt es keine Schwierigkeiten. Die sind nicht einmal da. Er springt darüber mit einem Eleganz, mit einem Sprung. Und so kommt er wieder in unseren Umständen. Die Probleme sind für ihn nicht da. Für uns ja, für ihn nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wenn wir Probleme haben, auch wenn es geht um, womit ich angefangen bin, Sachen von der Welt, die uns wieder ziehen, vielleicht, weil wir so unsere Probleme und Nöte haben. Und wir sehen um uns her und wir sehen viele Menschen in dieser Welt, bestimmte Menschen, aber doch die Menschen, die uns sehr nahe sind, und die haben es alles sehr leicht. So wie Asaf im Psalm 73. Er hat auch gedacht, die Menschen dieser Welt, die geht es alle gut. Aber dann hat man doch einen sehr kurzen Blick. Aber so kann man sich in Umständen befinden, dass wir das gerade so sehen. Und dann wieder auf den Herrn zu schauen. Für ihn sind diese Probleme nicht da. Und er kommt zu uns in unsere Probleme. Ich denke, dass bei der Braut das Problem Bequemlichkeit ist. Wir haben das, ich denke, dass wir das schlussfolgern können, aus was wir in Kapitel 3, Vers 1 gelesen haben, dass sie auch im Bett lag. Bequemlichkeit. Gar keine Lust, sich anzustrengen. Und es ist natürlich auch ein Problem für uns, dass wir es alles so gut wissen. Dass wir so gut auf dem Laufenden sein sind von, ja, wie wir als Christen uns benehmen müssen und auch sehr gut uns bewusst sind, wenn wir an Christus glauben, kann uns nichts passieren. Und das kann uns zu einer Bequemlichkeit führen, dass dadurch auch keine lebendige Beziehung zum Herrn Jesus mehr da ist. Und dann ist der Herr da, da bemüht er sich darum, bei uns zu kommen. Aber das tut er auf eine sehr liebliche Weise und eine sehr einsichtsvolle Weise. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsche. Siehe, das meinte ich mit dieser Lieblichkeit. Es ist graziös auch, es ist voller Liebe und Zuneigung, dass er kommt. Er kommt nicht wie ein Elefant in unserem Leben. Alles kaputt zu machen. Er kommt in Liebe. Siehe, sagt sie dann, da steht er hinter unserer Mauer, schaut durch die Fenster, blickt durch die Gitter. Das ist ja immer Abstand. Aber jetzt sehen wir auch, dass sie sich zurückgezogen hat. Hinter, sie sagt, unserer Mauer, aber eigentlich ist es ihre Mauer. Und es ist natürlich Mauer, das bedeutet etwas von Absonderung. Aber vielleicht, dass es hier doch etwas mehr noch Isolation geworden ist. Wir können uns so weit zurückziehen in unsere Isolation, dass wir der Herr nicht mehr zulassen, bei uns zu kommen. Auch nicht, wenn er dafür Geschwister nutzen will. Dass wir nicht mehr unsere Geschwister, die zu uns kommen, vielleicht helfen wollen oder vielleicht auch eine Liebestat oder jedenfalls auch die die Zuneigung mal spüren lassen wollen, dass wir uns abschirmen. Wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass einer uns zu nahe kommt. Können wir, dürfen wir miteinander teilen, wollen wir das, miteinander teilen, was uns bewegt? Das heißt, dass man sich verletzbar aufstellt. Und vielleicht haben wir unsere Erfahrungen mit, wenn wir etwas Persönliches gesagt haben zu jemandem. Und der machte das überall bekannt. Dann ist man natürlich sein Vertrauen völlig verloren. Das kann man verstehen. Aber die Gefahr ist da, dass wir uns dann völlig zurückziehen in Isolation. Oder man stützt sich in der Arbeit. Man hat so viel zu tun, wodurch wir unsere Verbindungen, die wir haben, entrinnen. Dass wir ein bisschen an der Rand leben gehen. Nicht mehr voll bezogen. Wir sehen es, beobachten es, haben auch unsere Beurteilung, aber nicht mehr diese Bezogenheit. Und der Herr will so gerne bei uns kommen. Auch in unsere Geschwister. Können wir noch in unsere Mitgeschwister, geliebte Kinder Gottes sehen, das neue Leben sehen? Ja, ich muss sagen, es wird immer schwerer. Weil unser Egoismus immer mehr von uns ausgeübt wird. Wir wollen alles haben, alles tun für uns. Und ja, Computer, Internet, Handys, allerhand Sachen dieser Zeit machen, dass Kinder, gerade Kinder auch, völlig zurückgezogen leben gehen. Wir haben nur eines, das ist das Ding, damit zu spielen. Aber auch ältere Geschwister, die müssen auf dem Laufenden bleiben, denn sobald ein Bericht kommt, muss wieder geantwortet werden. Man wird völlig in Anspruch genommen von diesen Sachen und man ist auf sich bezogen. Als wir hierher fuhren, hörten wir gerade in den Nachrichten etwas darüber, wieder natürlich einige Untersuchungen, aber es sind mal wichtige Sachen mal anzuhören, wie Menschen nicht mehr wissen, miteinander umzugehen. Die sitzen zu vier, essen zusammen, aber einer ist völlig sofort da abgeschaltet, weil er eingeschaltet wird von außen. Und da muss er natürlich sein Handy aufnehmen, natürlich. Und er muss natürlich sofort wieder antworten, natürlich. Wir müssen uns gut bewusst sein von diesen Gefahren. Es heißt, dass dadurch unsere Kommunikation zunimmt, aber in Wirklichkeit nimmt sie ab. Wirklich ab. Denn man ist völlig auf sich bezogen. Ich bin wichtig. Menschen müssen mir haben und ich muss Menschen wissen lassen, was ich von einer Sache halte. Und wir haben keine Zeit mehr, um in Ruhe mit dem Wort Gottes uns zu beschäftigen, Zusammenkünfte zu besuchen, Geschwister zu besuchen, uns anzubieten, vielleicht zur Hilfe. Wir haben keine Zeit mehr. Und diese Gefahr ist sehr, sehr groß, dass wir von all diesen Sachen, es können persönliche Schwierigkeiten sein, aber es kann auch diese Weltlichkeit sein, diese Bequemlichkeit, dass wir uns in unseren, ja, uns ganz zurückziehen, in Isolation leben gehen, auf eine Weise, dass der Herr nicht mehr zu uns kommen kann. Und er versucht es. Und er versucht auch heute Abend, er versucht es. Er steht da, Blick durch die Fenster, auch durch die Gitter. Sind wir gefangen? Wir können gefangen sein von unseren Gedanken, von unserem Leben, von Plänen, die wir haben. Völlig gefangen. Und er blickt dadurch. Welche Pläne hast du? Was willst du eigentlich? Was ist das Ziel deines Lebens? Ist das ein Gefängnis für dich? Kannst du an nichts anderes denken? Heute Abend steht der Herr da und blickt durch die Gitter. Er blickt und er will so gerne bei dir kommen. Weil nur er kann Befriedigung und wirkliche Lebensfüllung geben. Mein Geliebter hob an und sprach zu mir. Ja, sie hat ihm gehört, horch, mein Geliebter, und jetzt hört sie nicht nur seine Stimme, sondern sie hört auch, was er jetzt sagt. Mein Geliebter hob an und sprach, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Mach dich auf. Und dann meine Freundin, meine Schöne. Er sagt nicht, du Faulpelz, schnell, komm raus. Oder etwas Ähnliches. Kein Vorwurf. Er spricht seine Braut an in diese Beziehung von meiner Freundin und meiner Schöne. Komm, mach dich auf. Damit fängt jeder wirkliche Bekehrung an. Ja? In Lukas 15, wenn dieser Junge in der Ferne ist und erst völlig, alles hat er verloren und ist total am Ende, dann denkt er darüber nach und sagt, ja, wie viele Tagelöhner bei meinem Vater haben es viel besser wie ich. Und dann sagt er, ich will aufstehen und zu meinem Vater gehen. Ich will aufstehen. Gibt es hier heute Abend einige, die aufstehen wollen? Aufstehen aus deinen Umständen. Aufstehen aus deinem Selbstmitleid vielleicht. Aufstehen, um zu ihm zu gehen. Komm, sagt er. Der Herr sagt, komm. Du kannst dich zu ihm begeben. Du kannst zu ihm gehen. Denn siehe, der Winter ist vorbei, der Regen ist vorüber, er ist vergangen. Ja, das ist ja schön. Dann sagt der Herr hier, diese schreckliche Zeit von Kälte und Regen, von Nass, was alles, was so nass macht und was das Leben so unangenehm macht. Vielleicht, dass hier etwas auch in dieser prophetischen Hinsicht gemeint wird, in Bezug auf die großen Drangsal. Jedenfalls geht es um eine Zeit in unserem Leben, wo alles so voller Probleme ist, dass wir so unter Druck stehen. Aber der Herr sagt, ich habe eine Möglichkeit, rauszukommen. Das ist, wenn du mehr hereinlässt. Wenn ich in einem Leben kommen kann, dann geht der Winter vorüber und der Regen geht vorbei. Und dann wird es eine Zeit geben, wo die Blumen erscheinen im Land und die Zeit des Gesangs kommen kann. Darum geht es. Neues Leben. Früchte von diesem neuen Leben. Blumen. Deinem Leben, das vielleicht jetzt so oberflächlich ist, wo eigentlich keine Frucht zu sehen ist. Und nicht nur Frucht, aber auch das Schöne, dass das was anzieht, was man gerne haben will, was das Leben so schön und angenehm macht, wo auch ein herrlichen Duft davon geht, Blumen, sind wir in dieser Gesellschaft Blumen, wo die Menschen sehen, das sind doch Menschen, die strahlen vor Freude. Das sind Menschen, von diesen Menschen geht etwas aus, was man gerne haben will, in deren Gegenwart man gerne sein will, denn das ist da gut. Blumen, die geben Duft, die kann man riechen. Blumen kann man sehen und tasten. Blumen, die machen das ganz schön, eine Umgebung schön. Es ist nicht nur sind es diese Blumen an sich, aber das Ganze, wo die Blumen sich befinden, wird schön. Ich hoffe, dass mein Leben so ist und auch, dass dein Leben so ist, dass wo wir sind, wir als Blumen sind. Dass das Land, das neue Land, die neue Schöpfung, die wir sind, dass das diese Blumen zeigt. Und auch, dass das Gesang da gehört wird. Die Stimme des Gesangs wird gehört. Können wir noch singen? Oder können wir nur klagen? Klagen, oh, das geht uns so gut. Jedenfalls, wir Holländer stehen dafür bekannt. Wir klagen so viel. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Ich hoffe, etwas besser. Aber klagen. Wann sind wir zufrieden? Und nicht nur zufrieden, aber wann haben wir Grund zum Singen? Das ist, wenn der Herr Jesus zu uns gekommen ist, wenn er in unserem Leben den ersten Platz einnehmen kann, dann haben wir Grund, dass wir singen. Und eigentlich, wir dürfen alles mit Singen tun. Wir lesen das in Kolosser 3. In Kolosser 3. In Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen in Gnade. Das ist doch schön. Wir können das alles tun. Auch wenn ermahnt werden muss, dann kann das mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern geschehen. Gott singend in euren Herzen. Aber was sind unsere Lieder gegen heutzutage? Was singen wir noch? Singen wir noch zu Hause? Ja, ich meine das nicht, dass wir jeden Tag zu Hause singen. Aber es geht darum, dass es in unseren Herzen ein Lied gibt. Füllen wir die Gedanken unserer Kinder? Hören Sie noch in unsere Häuser geistliche Lieder? Und ich meine nicht nur, dass das aus dem Liedbuch geistliche Lieder kommen muss, aber Lieder über den Herrn Jesus. Und das darf auch sein, dass das auf ihre Art und Weise, dass man das hört. Das können Gruppen sein, die das auf ihre Weise tun, aber wollen Sie hören über den Herrn Jesus, dass darüber gesungen wird? Vielleicht, dass wir als Ältere uns da nicht so wohl beifühlen. Aber unsere jungen Leute, was wollen wir für unsere jungen Leute? Können die noch mit dem Gesang, wo der Herr Jesus zentral steht, können wir das empfehlen? Können wir da uns über freuen? Dass sie sich mit dem Herrn Jesus beschäftigen, auch durch Lieder, auf ihre Weise. das Gesang. Es ist schlimm, wenn vielleicht junge Leute etwas Musik machen auf eine Weise, die wir als Eltern vielleicht nicht so uns davon begeistern lassen. Aber es ist eine ganz andere Sache, dass wir als Eltern sagen, das darfst du nicht machen. Oder wir sind kritisch. Oder wir wollen das nicht hören. Oder wir wollen nicht, dass es geschieht. Das ist sehr, sehr schlimm. Wenn wir sehen, dass unsere jungen Leute mit diesem Lieder dem Herrn loben. Und es ist wirklich großartig, wenn wir als Ältere damit einstimmen. Da mitmachen. Alt und jung können singen zusammen. Und das ist, was der Herr bewirken will. Das gehört zusammen mit dieser Zeit der Freude, wenn er gekommen ist und sagt, der Winter ist vorüber, der Regen ist vergangen. Wenn wir völlig von Problemen erfüllt sind, von Kritik, ein Geist der Kritik, Bitterkeit, dann hört man keinen Gesang. Ist unmöglich. Das war der älteste Sohn. Der jüngste Sohn, der war im Hause. Und da war Gesang. Und da wurde getanzt. Und der älteste Sohn, er hörte das und wollte nicht hineingehen. Er wollte mit seinen Freunden Freude machen. Das ist so ein bitterer Geist. Schlimm ist das, wenn das bei uns gefunden wird. Und ich hoffe, dass wir uns freuen können über was Gott gibt. So wie in einer Bekehrung. In einem Jungen, der Buße getan hat, zu seinem Vater gekommen ist und voller Freude empfangen worden ist. Der Vater hat ihm gesagt, was siehst du schmutzig aus? Er hat ihn umarmt, hat ihn ins Haus geführt, eine Mahlzeit hat er gemacht und Freude. Und er hat auch zu seinem ältesten Sohn gesagt, wir sollten deshalb fröhlich sein und Freude machen. Komm rein! Aber er wollte nicht. Diese Härte, diese Gesetzlichkeit ist tödlich. An erster Stelle für diese Person selber, aber auch für seine Umgebung. Der Herr will unser Gesang hören. Wir werden das noch später sehen. Die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Land. Der Feigenbaum rötet seine Feigen und die Weinstöcke sind in der Blüte, geben Duft. Der Feigenbaum rötet sich. Die neuen Früchte, die kommen, das sind Feigen. Der Feigenbaum stellt Gerechtigkeit oder Frucht der Gerechtigkeit vor. Ja, wir lesen das bei Adam und Eva. Von Feigenblättern wollten sie ihre Nacktheit bedecken. Aber das war nichts für Gott. Er sagte noch immer, ihr seht noch immer diese Nacktheit. Und alle unsere Arbeit, unsere Werke können vor Gott nichts bringen, was er akzeptieren kann. Es geht nicht darum, dass wir gute Besucher der Zusammenkünfte sind. Es geht nicht darum, dass wir treu in der Bibel lesen. Es geht nicht darum, dass wir gute Werke tun. Sind das falsche Sachen? Nein, natürlich nicht. Aber die sollen von innen auskommen, von einer Liebe herstammen. Geschehen aus Liebe zum Herrn Jesus. Und nicht auf sich stehen. Als ob es etwas bringt, das von Gott belohnt wird. Dann sagt er, tu Buße. Und tue deine erste Werke, weil du hast deine erste Liebe verlassen. So steht das da in Offenbarung 2. Ihr habt eure erste Liebe verlassen. Nicht verloren, nein, verlassen, das ist eine Aktivität. Man verlässt seine erste Liebe. Wenn wir wieder uns als Christen benehmen, die etwas tun wollen, um dadurch etwas verdienen zu können. Es sei Wertschätzung von Geschwistern oder auch Wertschätzung von Gott. Wenn das der Grundlage ist, ist es falsch. Diese Gerechtigkeit, diese Feigen, die wieder röten, das heißt, die kommen wieder zum Wachstum, das sind Früchte der Gerechtigkeit. Und diese Frucht der Gerechtigkeit, das ist, was Gott sucht. Denn, sagt Jakobus, das hat mit Frieden zu tun. Aus Frieden kommt diese Gerechtigkeit hervor. Wenn Friede mit Gott da ist, wenn Ruhe da ist in dem Herrn Jesus, in seinem Werk, dann kann diese Frucht der Gerechtigkeit kommen und auch die Weinstöcke. Das heißt, Wein, das stellt uns Fröhlichkeit vor. Das bedeutet Freude. Ja, dann kommt diese Freude auch wieder zum Vorschein. Gerechtigkeit und Freude. Ich hoffe, dass für jede Gesellschaft von Gläubigen, für die Gemeinschaft von Gläubigen, dass das unter Gläubigen, wo sie auch immer zusammenkommen, gefunden wird. Aber das kann nur, wenn wir auf den Herrn Jesus hören, ihm zulassen, in unsere Umstände zu kommen, auf ihn zu sehen, wer er ist und was er bewirkt. Einmal natürlich und einmalig auf dem Kreuz, aber auch, was er jetzt noch tun will in Lebens von Menschen, in deinem Leben, das will er. Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm, so sagt er das noch einmal. Er zieht wirklich. Willst du kommen? Geh zu ihm. Er will so gerne, dass du zu ihm kommst, so wie du bist. Meine Taube im Geklüft der Felsen, im Versteck der Felswände. Lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Er will so gerne uns sehen. Es kann sein, dass wir hier sind oder irgendwo sind und dass, ja, wir sehen uns oder Menschen sehen uns, aber sehen sie dann, wer du bist? Oder sehen sie eine andere Person, eine, der du gerne sein möchtest? Oder sehen sie eine, ja, der nicht mit dem Herrn Jesus lebt, sondern für sich lebt. Also das neue Leben zeigt sich nicht. Dann bist du einer, der nicht wahr ist, wahrhaftig ist. Und der Herr Jesus, er will so gerne dich sehen, so wer du bist. Die Gefahr ist groß, dass wir füreinander etwas sein wollen, dass wir einander zeigen wollen, wie gut wir sind in dieser Sache oder jener Sache. Aber das sind wir nicht. Dann sind wir ein bisschen hochmütig vielleicht. Oder auch kann es sein, dass wir ein Gefühl von Minderwertigkeit haben, dass wir uns nicht für voll genommen erfahren. Dann wollen wir uns beweisen. Aber wenn wir uns beweisen wollen, sind wir nicht wahr. Wir sind Menschen, die alle Fehler machen. Wir sind Menschen, die von Gnade leben müssen. Wir können uns verstecken im Geklüft. Das heißt ja, dass wir unsere Kraft im Herrn Jesus finden. Aber das kann uns auch wieder so weit führen, dass wir nichts tun. Dass wir völlig apathisch werden. Lass mal kommen, so wie es geht, geht es. Ja, das sagt der Islam auch. Man kann nichts, alles überkommt einer. Und so wie es kommt, so soll man es nehmen. Nein, es geht darum, dass wir dem Herrn zeigen, wer wir sind für ihn. Dass wir uns ihm zur Verfügung stellen. Du bist wichtig für ihn. So wie du bist. Ich glaube, dass ich es mal gesagt habe, aber es ist wichtig, auch in einer Familie, dass Kinder nicht miteinander verglichen werden. Dass jedes Kind sein kann, sein soll, wer er oder sie ist. Und dass nicht gesagt wird, ah, du solltest noch ein bisschen mehr deinem Bruder ähnlich sein oder deiner Schwester ähnlich sein. Warum? Ein jeder Mensch in der Familie, ein jedes Kind ist einmalig. Ein jeder Gläubiger ist einmalig. Wir können einander nicht ähneln. Wir sind keine Kopien voneinander. Das sind wir nicht. So wie der Herr dir gemacht hat, so will er gerne, dass du dich benimmst. Darum geht es. Dann bist du von Wert. In 1. Korinther 12, dann lesen wir das doch auch. Dass einer ist ein Hand, eine Hand, der andere ist ein Fuß, wieder ein anderer ist ein Ohr oder ein Auge. Wir sind alle verschieden. Und das soll so sein. Und das sollen wir ermutigen. Lass mich deine Gestalt sehen. Nein, ich will nicht die Gestalt deiner Schwester oder deinem Bruder in dir sehen. Ich will dich sehen, so wie du bist. Denn deine Gestalt ist anmutig. Ich schätze dich, so wie du bist. Denn so habe ich, sagt der Herr Jesus, dich geschaffen. Und auch lass mich deine Stimme hören. Nicht die Stimme deines Bruders oder deiner Schwester, der so gut sagen kann. Nein, deine Stimme. Auch deine Stimme ist einmalig. Für Brüder ist das auch in den Zusammenkünften sehr wichtig. Er will deine Stimme hören, Bruder, jung oder alt. Das kann nicht ein oder zwei oder vielleicht 10 Brüder sein, wenn es da 30 Brüder sind. Deine Stimme. Auch Schwestern, wenn wir singen oder Amen sagen, ich will deine Stimme hören. Das sagt er. Brüder können sich verschieben hinter andere. Schwestern können sich verschieben hinter Männer. Alles Mögliche. Aber der Herr sagt, ich will dich hören. Du. Du bist es, der wichtig für mich bist. Es geht um diese persönliche Beziehung von meinem Jesus zu dir und zu mir. Darum bemüht er sich. Darum will er bei uns kommen. Er will uns persönlich sehen, persönlich hören. Haben wir alle unsere persönliche Beziehung zu meinem Jesus? Männer und Frauen? Alle ihre persönliche Beziehung zu meinem Jesus. Frauen können das nicht über ihren Mann tun. Männer können das nicht von ihren Frauen übernehmen. Das können Eltern auch nicht für Kinder machen. Wir sollen unsere Kinder lernen, ihre persönliche Beziehung zu meinem Jesus zu haben und sich persönlich zu äußern. Und natürlich, anfänglich, dann sagen wir, was sie sagen müssen. Und dann sprechen sie uns nach. Ja, das, so geht das. Aber so bleibt das natürlich nicht. Das wird doch etwas sein. Dann würdest du, so wie du bist, auch immer noch, was deinem Vater oder Mutter dich gelernt hast, gerade genau so sagen. Es geht darum, dass wir eine eigene Beziehung zum Herrn Jesus entwickeln. Und auch unsere eigene Sprache, die Art und Weise, worauf wir uns äußern. Und das ist wichtig. Und natürlich, wir lesen von Brüdern, was sie geschrieben haben. Und wir machen das uns zu eigen. Es geht nicht darum, dass wir uns jetzt so äußern, ja, jetzt will ich es doch mal versuchen, alles so zu tun, wie es noch nie gesagt worden ist. Das ist auch eine schlimme Sache. Es geht nicht darum, dass wir es sagen, so wie es noch nie gesagt worden ist, aber so wie der Herr es noch nie von mir gehört hat. Darum geht es. Und dann können das vielleicht auch Wörter sein, die auch andere mal gesagt haben. Ich habe so viel gelernt von anderen. Und vieles, auch was ich für heute Abend sage, habe ich so viel gelernt von anderen. Aber wenn ich es weitergebe, ohne dass es mein Eigentum geworden ist, dann ist das eine schreckliche Sache. Und du, ihr sollt das untersuchen, ob es so ist, was du heute Abend hörst. Es geht darum, dass wir alle unsere persönliche Beziehung zu Herrn Jesus haben und dass er sich bemüht, das bei uns zu bewirken. Dazu kommt er zu uns. Aber vielleicht gibt es Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben. Denn unsere Weinberge sind in der Blüte. Die Füchse. Der Herr Jesus sagt von Herodes, gehe und sage diesem Fuchs. Und auch von falschen Propheten wird gesagt, dass sie Füchse sind. Falsche Lehren. Und vielleicht, dass wir in dieser Hinsicht auch einander warnen müssen, pass mal auf, wenn es Druck gibt. Herodes wollte den Herr Jesus ermorden, aber der Herr ließ sich davon nicht beeinflussen. Wenn es Druck gibt, dann kann es so sein, dass wir uns zurückziehen und nicht mehr vom Herrn zeugen wollen. Dieser Fuchs muss gefangen genommen werden. Dass wir keine Angst haben. Es geht dann um Leben in Angst. Und Angst, das können wir alle haben. Auch wenn wir nicht Angst haben, jetzt in dieser Zeit von der Obrigkeit gefangen genommen zu werden. Nein, diesen Angst haben wir nicht. Aber wir haben vielleicht andere Arten von Angst. Nicht mit unserem Geld rundzukommen, dass wir nicht genug haben. Wir können auch Angst haben um unsere Kinder. Das sind Ängste, die auch wohl mal berechtigt sein können, aber es können Füchse werden, die unsere Freude völlig wegnehmen. Und das ist nicht, was der Herr meint. Und auch falsche Lehren. Falsche Lehren nehmen unsere Freude weg. Falsche Lehren über den Jesus. Falsche Lehren über sein Werk, über den Heiligen Geist. Ja, gerade in dieser Zeit, in der charismatischen Bewegung. Wo man sagt, dass es alles um Freude geht. Aber das ist nicht die Freude der Schrift. Der Geist Gottes zeigt uns den Herrn Jesus. Und nicht, was wir alles sein können, was wir alles tun können. Aber es gibt auch kleine Füchse. Und die kleinen Füchse, das sind die Irritationen. dass wenn mein Bruder oder meine Schwester etwas sagt oder etwas tut, was mir nicht so gefällt, dann wird ein bisschen, ja, es irritiert mich. Und das bleibt. Und wenn sie wieder etwas tut oder sagt, dann wächst das. Oder wenn meine Kinder nicht das tun, was ich will, und sie machen das noch einmal und noch einmal, und das bleibt da. Das sind diese Irritationen. Das sind diese kleinen Füchse, die uns gefangen genommen werden müssen. Wir müssen das richten. Wir müssen unsere Irritationen, müssen wir damit fertig werden. Ich meine, dass es von den Vätern steht. Ihr Vater irritiert ihre Kinder nicht oder sowas. Ärgert ihre Kinder nicht. Das ist auch sowas. Wir können unsere Kinder ärgern. Und wir können einander ärgern. Und das hat mit diesen Irritationen zu tun. Es ist wichtig, dass wir uns das bewusst sind. Und dass diese schlimme Sachen, dass wir das sehen und dass wir das von uns entfernen, dass wir uns damit nicht einlassen. Auch in der Gesellschaft, in der Schule, auf der Arbeitsplatz kann es so leicht, so weit kommen, dass wir uns ärgern, dass wir diese Irritation aufkommen fühlen. Und dann sagen wir so schnell oder zu schnell etwas, was nicht gut ist. Und dann werden Verhältnisse zerstört. Von diesen Ärgernissen werden Verhältnisse zerstört. Und es sind kleine Sachen. Aber wenn das so bleibt, wenn die nicht gefangen genommen werden, dann wird das Bomben in einer Gesellschaft. Dann sprengt die Sache auseinander. Und das ist schlimm. Deshalb sollen wir klein, wenn es noch klein ist, sofort damit handeln. Das sofort richten. Uns bewusst sein, ich muss das bei mir richten, wenn ich mich ärgere, wenn ich etwas sehe oder höre, was mir nicht gefällt. Wir müssen uns bewusst werden, ich muss das immer mehr auch, wir müssen uns bewusst werden, dass nicht ich Maßstab bin für alle Sachen. Je mehr Geschwister und Menschen im Allgemeinen man lernen kennt, desto mehr staunt man, wie unterschiedlich Menschen sind. Und auch ist das so in Familien. Alle Familien sind auch einmalig, sind einmalige Personen, aber auch Familien sind einmalig. Eltern gehen in eine bestimmte Weise mit ihren Kindern um. Da kann ich mein Bedenken haben, aber es sind an erster Stelle nicht meine Kinder. Gott hat sie mir nicht gegeben. Und ich sehe so oft, dass wo ich dann vielleicht Probleme sah, Gott das so geführt hat. Weil die Kinder, wo ich dann Probleme damit hatte, ihre Eltern, die haben nicht verstanden. Und die sind auf eine gute Weise damit umgegangen. Und was wir tun müssen, ist beten füreinander. Und uns bewusst sein, noch einmal gesagt, dass nicht ich und meine Familie Maßstab ist für andere. Das ist wirklich sehr, sehr schlimm. Auch nicht meine Beurteilung über bestimmte Sachen, was ich tue oder nicht tue, das auch für einen jeder gültig zu erklären. Also das Einzige, was man tun kann, und alles daneben, ist falsch. Ich werde so in dieser Sache so und so handeln, und das sollst du dann auch tun. Aber ich bin nicht in dieser Sache. Ich bin nicht in dieser Lage. Es ist nicht meine Situation. Das können wir nicht tun. Ich bin auch sehr schnell mit meiner Beurteilung. Aber wenn man so zum Beispiel etwas sieht über Gläubigen in Nordkorea, wie die sich benehmen müssen, oder was wir mal oft gelesen haben auch über die verfolgten Gläubigen in Russland, was müssen wir sagen? Wir sind nicht in dieser Lage. Wenn sie etwas tun, wo wir so unsere Fragen haben können, lassen wir danach aufpassen, dass wir nicht sagen, das haben sie falsch gemacht. Wir sind nicht in dieser Lage. Fangt uns diese kleine Füchse, das Richten voneinander und das Bestimmen füreinander, was geschehen soll. Es geht nicht um Sünde. Sünde ist unzweideutig Sünde und soll so genannt werden und auch damit gehandelt werden. Aber es geht um eine Einschätzung von einer Situation. Und vielleicht, ja, kann man falsch entscheiden in einer bestimmten Situation. Das kann. Aber lass es dann auch noch für die Verantwortung desjenigen, die es betrifft. So geht Gott doch auch mit uns um. Ein jeder von uns. Wir haben doch alle unsere Beziehung zum Herrn Jesus. Darum geht es hier. Wir haben alle unsere Beziehung zum Herrn Jesus. Wir können einander fragen. Wir können einander helfen, wenn vielleicht etwas schief geht. Zur Verfügung uns stellen. Aber das Richten und Bestimmen, das ist ein Fuchs, der gefangen genommen werden muss. Denn unsere Weinberge sind in der Blüte. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der unter den Lilien weidet. Ja, wir sind hier in, was der Braut sagt, auch wieder etwas egoistisch. Ja, wir sagen dann, mein Geliebter ist mein. Er ist von mir. Wir wissen das weiter in diesem Buch. Dann wächst die Liebe und sagt sie später, ich bin von meinem Geliebten. Aber hier sagt sie noch, mein Geliebter ist mein. Und das ist, auch wenn wir kürzlich bekehrt sind, natürlich nicht schlimm. Es ist doch schön zu sagen, ich habe den Herrn Jesus. Und vielleicht sagen wir das zu wenig. Ich habe ihn. Und damit habe ich alles. Und das ist etwas Ermunterendes, dass wir das sagen können, mein Geliebter ist mein. Aber dann auch, ich bin sein, der unter den Lilien weidet. Die Lilien des Feldes, wir wissen das von dem Herrn Jesus, was er gesagt hat in Bezug auf Salomo. Das sind Blumen, die sehr kurzfristig hier auf dem Lande stehen. Es ist schnell vorbei, schnell vorüber. Aber dann das zu wissen, was hier so steht, noch einmal lesen, der unter den Lilien weidet, ich bin sein, der unter uns gekommen ist, der unter uns lebt, der sich mit uns verbunden hat. Weil er, und das, weil er weiß, dass wir alle so schwach sind. Sterblich, unser Leben ist schnell vorbei. Aber er ist da, er der Ewige, der Allmächtige. Er hat sich mit uns in unserer Schwachheit verbunden. Und so unterstützt er uns. Er weidet unter den Lilien. Er weidet bei uns, die so schwach sind. Er ist der Stärke. Und er bemüht sich, uns zu helfen und dass wir uns das bewusst werden. Der Bräutigam ist noch immer auf Abstand. Er hat gesagt, komm, meine Freundin, mach dich auf, meine Schöne. Das hat er zweimal gesagt, komm. Aber dann Ich denke, es ist eine Art Antwort. Nachdem sie dann in Vers 16 gesagt hat, mein Geliebter ist mein, sagt sie doch noch in Vers 17, bis der Tag sich kühlt und die Schatten fliehen, wende dich. Wende dich. Sei mein Geliebter gleich einer Gazelle oder einem Jungen der Hirsche auf den zerklüfteten Bergen. Dann ist sie noch nicht so weit, dass sie ihn völlig empfängt. Und ich denke, es ist gut, hier zu schließen. Dass wir morgen, so Gott will, weiter darüber nachdenken, wie er dann doch so weit kommt, oder sie so weit kommt, ihn völlig zu empfangen. Dass wir darüber nachdenken, wie ist unsere Beziehung zum Herrn Jesus, sagen wir auch, ja, ich will eigentlich wohl, dass er zu mir kommt, aber jetzt noch nicht. Es ist noch etwas in meinem Leben, was ich noch wegtun muss. Wenn er zu nahe kommt, wird es mir ängstlich. Wenn der Herr Jesus zu dir kommt, dann wird er dich völlig haben. Und wir wollen, so Gott will, sehen, wie der Herr das im Anfang des dritten Kapitels tut. Er will in deinem Leben, in meinem Leben, völlig Eingang haben, ohne Hemmungen. Er bricht nicht ein, er drängt sich nicht auf, er ist geduldig. Und das ist eine so, so überaus schöne Sache, dass auch wir davon sehr viel lernen können, auch in Bezug aufeinander. Diese Geduld, die er hat. Ich erinnere mich an Elisa, wenn er Naaman gesagt hat, was er tun musste, sich zu heilen. Und Naaman wollte ihm dazu eine Belohnung geben, hat ihm Nein gesagt. Und dann hat Naaman gesagt, aber der Herr vergebe mir doch, wenn ich noch einmal in Hause von Rimmon hineingehen muss und mein Herr der König neigt sich und ich muss mich auch neigen. Dann sagt Elisa nicht, das sollst du nicht tun. Er sagt auch nicht, ach, mach nichts. Er sagt, geh hin in Frieden. Es ist eine Sache, die noch Zeit braucht. Und vielleicht auch hier. Es ist eine Sache, die noch Zeit braucht. Der Herr will gerne in unserem Leben kommen. Aber vielleicht ist es noch nicht so weit, dass du dein Herz völlig für ihn öffnen kannst oder willst. Aber er kommt und bleibt da stehen. Und er geht weiter. Er hört nicht auf, sich zu bemühen, unser ganzes Leben mit seiner Person zu füllen. So groß ist er.